Römer 12 sind wir die letzten paar Mal, wo ich hier war. Und es geht ja um Geistesgaben. Und wir betrachten das sehr, sehr langsam. Denn es geht ja um den Dienst unterschiedlicher Geistesgaben in der Gemeinde. Und wir lesen ab Vers 3, denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Und ich war drauf und dran, eine Botschaft zu halten zum Thema Geben. Und freute mich auch darauf. Und dann habe ich festgestellt, noch hatte ich nicht die Ermahnung gepredigt. Also hier steht, wer ermahnt, Vers 8, diene in der Ermahnung. Und ein anderes Mal werden wir dann das mit Geben und Barmherzigkeit betrachten. Heute geht es um die Ermahnung. Das ist die vierte von sechs Gaben. Und dieses Wort kommt sehr, sehr häufig vor im Neuen Testament als Verb, also ermahnt, wurde ermahnt und so weiter, mehr als 100 Mal. Und als Nomen die Ermahnung auch nicht selten. Fast 30 Mal lesen wir auch dieses Wort. Also gibt es schon einiges zu sagen, obwohl unser Text nur ein halber Vers lang ist. Und dieses Wort, also es gibt Parakaleo und Paraklesis und so weiter, aber es wird unterschiedlich übersetzt. Im Deutschen finden wir trösten, ermuntern, also ermahnen hat so einen negativen Touch. Abmahnung oder Ermahnung, das kommt uns vielleicht ein bisschen negativ vor, aber trösten, ermuntern, das empfinden wir positiv. Bitten, zureden, ist ein Wort, das ich selten höre, aber ist ein sehr schönes Wort. Flehen, herbeirufen, das, wie wir sehen werden, besteht aus den Bestandteilen des Wortes. Und ermahnen, wie gesagt, para und kaleo. Nicht para in Spanisch, sondern in Griechisch. Ich glaube, in Spanisch heißt es für. Aber in Griechisch ist es herbei. Oder gegenüber, aber herbei. Und kaleo, call, kaleo, rufen. Parakletos, ein Herbeirufen, nicht nur ein Befehl, tue dies, sondern komm, wir machen es gemeinsam. Wir machen das gemeinsam. Und ich möchte euch nur Beispiele nennen, wir werden ein bisschen mehr in die Details gehen. Der Heilige Geist wird in Johannes 14, Vers 16 den Beistand, den Helfer genannt. Und Barnabas war der Sohn des Trostes und das war sein Kosename. Eigentlich hieß er Josef, glaube ich. Josef, aber man nannte ihn Barnabas, Sohn des Trostes. Das wäre schön. Ich will nicht, dass ihr danach bestrebt, aber stellt euch vor, die Geschwister würden anfangen, dich einfach Sohn des Trostes, hey, Bruder Trost, oder sowas zu nennen, oder Schwester des Trostes zu nennen. Einerseits könnte das vielleicht für den Barnabas zum Stolperstein werden. Also, ich habe ihn jetzt so genannt. Nein, er war so ein demütiger Mensch. Aber es ist schön, wenn jemand dafür bekannt wird. Und dann Paulus und seine Mitarbeiter übten dann auch diesen Dienst des Trostes. Ich werde zu Stellen zurückkommen. Und das sollte auch unsere Funktion sein. In 2. Korinther lesen wir im 1. Kapitel, dass wir manchmal leiden, aber wir erfahren den Trost Gottes. Und weil wir eben diesen Trost erfahren haben, sind wir dazu in der Lage, anderen zu trösten, anderen helfen. Und nun möchte ich einen Abschnitt vorlesen, den ich hilfreich fand. Sie ist von der oft zitierten Webseite gotquestions.com zur Frage, was heißt denn Ermahnung? Die Antwort, die ich daraus lesen möchte, ist: Ermahnung wird definiert als eine Ermahnung, die von jemandem, der in der Nähe ist, ausgesprochen wird. Paulus weist Timotheus an: Bis ich komme, achte auf die öffentliche Lesung der Schrift, auf Ermahnung und auf Lehre. 1. Timotheus 4,13. Das Wort, das am häufigsten mit Ermahnen oder Ermahnung übersetzt wird, stammt von dem griechischen Wort Parakresis, was so viel bedeutet wie zur Seite rufen oder auffordern, ermutigen, ermahnen, bitten. Ermahnung bedeutet, ganz praktisch, dass man Beziehungen zu anderen Gläubigen aufbaut, um sie in ihrem geistlichen Wachstum zu ermutigen. Eine Ermahnung ist am effektivsten, wenn eine Beziehung vorausgesetzt wird. Hat man keine Beziehung, dann greift die Ermahnung nicht. Hat man aber Beziehungen zu den Geschwistern, dann greift, also hat man sozusagen Hebelkraft. Und der Zweck ist, dass man sie in ihrem geistlichen Wachstum ermutigt. Ein Teil von Timotheus' Aufgabe als junger Gemeindeleiter war es, die Menschen in seiner Herde zu ermutigen und zu ermahnen. Gott macht die Hirten für das geistliche Wohlergehen derer verantwortlich, die ihnen anvertraut sind. Also Hebräer 13,17 spricht davon, dass die Hirten eines Tages Rechenschaft abgeben müssen und sie werden es entweder mit Freude oder mit Leid tun, aber sie sind verantwortlich und Gott macht sie dafür verantwortlich. Und Ermahnung gehört dazu, sie geistlich gesund zu halten, möglichst. Okay? Die Entscheidungen werden von den Geschwistern getroffen, aber das Ziel ist es, jeden Menschen vollkommen darzustellen, wenn wir vor Gott erscheinen, dass wir sagen können, okay, und ich werde keine Namen nennen, aber wir gehen durch die Gemeinde und sagen, dieser war reif, mündig, vollkommen, komplett gewachsen. Da waren nicht große Mängel in dem Leben. Sie wurden verwandelt in das Ebenbild Christi. Das ist das Ziel. Ermahnung ist auch eine der geistlichen Gaben, die wir gesehen haben. Da wir verschiedene Gaben haben, also wer ermahnt, sollte in der Ermahnung dienen. Das heißt, wenn Gott dich dazu begabt hat, dann tu es doch. Also, und wenn du siehst, ich bin einer, der andere ermahnt oder ermutigt, dann verzichte nicht darauf. Krisha hat mir gesagt, dass sie mit jemandem gesprochen hat und diese Person fragte sich, sollte ich dann ermutigende Worte oder ermahnende Worte sprechen? Und Krisha sagte, wenn du das Anliegen hast und du siehst dein Bedürfnis, Und du kannst es, du hast die Gelegenheit dazu, dann mach es doch. Manchmal verzichten junge Geschwister darauf, das zu tun. Sie wollen sich nicht hervortun. Aber diese Stelle heißt, wenn Gott dir die Gabe der Ermahnung gegeben hat, dann übe sie aus. Lass sie nicht ungetan. Der Heilige Geist beschenkt die Gläubigen mit verschiedenen übernatürlichen Fähigkeiten, um Christus und einander zu dienen. Die Gabe der Ermahnung ist die einzigartige Fähigkeit eines Menschen, andere zu ermutigen und zu erbauen. Eine solche Person hat Freude daran, zum Beispiel Bibelstellen zu finden, die auf eine bestimmte Situation zutreffen. Andere zu lehren, wie sie diese anwenden kann. Also wenn jemand ein Problem hat, hast du Freundlichkeit, du gehst ins Wort, du nimmst ein Stück Papier, du schreibst die Stellen auf, die wichtigen Worte aus diesen Versen. Und du kommst dann zurück und sagst, ich habe dir ein paar Verse gefunden, die vielleicht eine Hilfe sein können in dieser Situation. Das ist etwas, wozu du Freundlichkeit hast und wie Gott dich dann auch gebraucht. Du bist ein Ermutigender oder eine Ermutigende. Und Personen, die so begabt und aktiv sind, sie haben nicht nur Freude daran, sondern man findet sie auch aktiv in solchen Lehren wie in der Seelsorge. Das sind Menschen, die ein offenes Ohr haben für andere und man findet sie oft in Zwiegesprächen, in Gesprächen unter vier Augen und das ist jetzt nicht Tratsch oder über andere reden, sondern sie helfen sich gegenseitig oder sie helfen den anderen gezielt. Das sind Leute, die auch Freudigkeit haben, Jüngerschaftskurse mit anderen zu machen. Ermutiger gehören zu den Ersten, die Gläubige finden, die Probleme haben. Wenn ein Mensch in der Gemeinde in seinem Glauben schwankt, ist so ein Mensch einer, dem das aufliegt. Und er geht auf ihn zu und spricht ihn an. Sie stellen sich an die Seite der Schwächeren, um sie zu ermutigen, wenn nötig zu konfrontieren und ihnen ein siegreiches, gehorsames Leben zu ermöglichen und ihnen auch vorzulegen. Menschen mit der Gabe der Ermahnung verkünden nicht nur die Wahrheit, ich meine, die können das, die können in dem Verkündigungsdienst dienen, aber es sind nicht alle Verkündiger, die sind nicht die Propheten zum Beispiel, wir hatten die prophetische Gabe, Weissagen, aber sie bauen Beziehungen auf und nehmen sich oft Zeit für die kleinen Dinge, die den Unterschied ausmachen, wenn jemand Probleme hat. Sie sind gerne zur Seite und sind eine große Ermutigung. Wenn man zurückdenkt an die Menschen, die einem geholfen hat in Zeiten der Not, in Schwierigkeiten, sind es diese Menschen, die zur Stelle waren. Ja, einer sagte, sie sind nicht die Person, die sagt, du sollst täglich die Psalmen lesen. Sie würden eher sagen, wollen wir uns vielleicht einen Vormittag in der Woche treffen und wir können gemeinsam einen Psalm lesen und uns darüber austauschen. Das ist eher diese ermahnende, ermutigende Funktion. Lass uns gemeinsam, komm rüber, komm, oder sie kommen zur Seite der anderen Person. Die Gemeinde wird angewiesen, sich ernsthaft um geistliche Gaben zu bemühen. Das heißt, bemüht euch oder verlangt nach den Geistesgaben. Und vielmehr, dass ihr weissagt, also ich glaube, das ist am Ende von 1. Korinther 12. Es ist nicht unbedingt ein Befehl an den einzelnen Menschen. Jede Person sollte bitten, oh Gott, gib mir mehr Gaben. Sondern dass eine Gemeinde sagt, Herr, gib uns bitte reichlich in unsere Gemeinde die besten Gaben. Und Gott vertraut einer Gemeinde Gaben, immer mehr Gaben an, wenn sie gewissenhaft mit den Gaben umgeht, die er ihr schon anvertraut hat. Also gehen wir dann mit den Gaben, die Gott uns gibt, gewissenhaft um, und hoffentlich wird er dann uns auch weitere Menschen anvertrauen oder Menschen mit weiteren Gaben anvertrauen. Aber unabhängig davon, ob du als Hauptgabe die Ermahnung hast, denke ich, sollte es jedem von uns ein Anliegen sein, dass wir uns beteiligen an der Ermahnung. Genauso wie wir nächstes Mal sehen werden, wir alle sind beteiligt an dem Geben. Keiner ist von dem Geben befreit, aber manche sind begabt. Und auch hier, ich würde sagen, jeder Mensch sollte sich beteiligen an der Ermahnung. Und es ist so schön, das ist eine der lieblichsten, schönsten Gaben, die es überhaupt gibt. Wenn eine Gemeinde voller, ich würde sagen, positiven Menschen ist, die einander ermahnen, ermutigen und nicht nur abmahnen, sondern lasst uns, machen wir das gemeinsam. Das schaffen wir, aber durch die Kraft des Herrn, nicht irgendwie durch Willenskraft. Das ist so schön. Und wie wir auch gleich sehen werden, ist es eine Aufgabe, die Gemeinde praktiziert oder erfüllt. Jetzt muss ich schauen. Ach ja, gut. Dann habe ich mich nicht verloren in meinen Notizen. Ich möchte euch jetzt das zeigen, was ich entdeckt habe. Ich habe nicht jede letzte Stelle nachgeschlagen. Wie gesagt, es waren über 100 Verben, aber ich habe schon einige gefunden, nachgeschlagen und habe diese dann in Gruppen gesammelt. Schwerpunkte. Lasst uns schauen und sehen, was die Bibel zur Ermahnung sagt. Die Ermahnung, diese Ermutigung ist eine Funktion der Gottheit. Und zwar aller drei Personen der Gottheit. In 2. Korinther, ich habe darauf schon Bezug genommen, in dem ersten Kapitel, und ich lese jetzt vor, Vers 3, heißt es, gelobt sei der Gott und Vater. Da haben wir Gott den Vater. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes. Und dieses Wort Trostes ist unser Wort für heute. Der uns tröstet in all unsere Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in aller Weise Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus, da haben wir den Sohn Gottes, reichlich unser Trost. Gott, der Vater, gebraucht Christus, um uns zu trösten, um uns zu ermutigen. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es. Warum haben wir dann überhaupt Bedrängnis? Zu eurem Trost und eurer Rettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden. Werden wir getröstet, spricht der Apostel, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, da wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost. Paulus sagte, wir haben gelitten und haben den Trost Gottes erfahren und jetzt sind wir zuversichtlich. Wir sehen, ihr leidet und wir wissen, Gott wird zur Stelle sein mit seinem Trost. Also bitte, verliert nicht den Mut, wenn ihr leidet. Wisst, dass Gott zur Hand ist Und er wird euch trösten. Und ich hoffe, ihr seid so selbstlos, dass ihr euch freut, wenn ich sage, und ihr werdet zu besser imstande sein, andere zu trösten, dafür, dass ihr gelitten habt und getröstet wurden. In Philipper 2,1 heißt es, gibt es nun bei euch Ermahnung oder Ermunterung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe und so weiter? Also da sehen wir den Sohn Gottes als noch klarer in 2. Thessalonicher 2,16. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade. Also da sehen wir genauso wie es in anderen Hinsichten, zum Beispiel bei der Schöpfung war Gott der Vater, war Gott der Sohn, war Gott der Heilige Geist, alle anwesend und beteiligt. Im Anfang schuf Gott, aber Johannes 1, alles ist durch ihn zustande gekommen, gemacht worden. Und der Heilige Geist schwebte über dem Wasser. Und hier an diesem Berg des Trostes sehen wir ebenso den Vater, den Sohn. Und jetzt sehen wir ihn, und jetzt hoffe ich, dass ich die Stelle noch habe, doch Apostelgeschichte 9, Vers 31. So hat nun, das war nachdem Paulus zum Glauben gekommen ist. Paulus hat die Gemeinde praktisch verwüstet, hat sie verfolgt, aber dann wurde er gläubig. Und das heißt, so hat nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria. Und wurden aufgebaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den, das Wort Trost, also eigentlich steht hier Beistand, des Heiligen Geistes. Gott beteiligt sich an dem Trost seiner Kinder, seiner leidenden Gemeinde. Also, das Trösten ist eine Funktion der Gottheit. Zweitens, ist eine Funktion des Wortes Gottes, sowohl des Alten als auch des Neuen Testaments. In Römer 15 steht, denn alles, was damals geschehen ist, natürlich wovon auch Mose geschrieben hat, ist zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Durch den Trost der Schriften. Wozu liest du dann das Wort Gottes? Nur um Informationen zu sammeln? Nur um dein Gewissen zu schlichten? Oder beschwichtigen? Ich hoffe nicht. Es ist nicht verkehrt, wenn du bewusst zur Schrift gehst, um getröstet zu werden. Wer ist denn der Autor der Heiligen Schrift? Das ist der Heilige Geist. Die Menschen wurden getrieben vom Heiligen Geist, dazu geleitet, die Schriften aufzuschreiben. 2. Petrus 1, 20 und 21. Alle Schrift ist von Gott eingehaucht. 2. Timotheus 3, 16. Also den Trost der Schriften. Und in Hebräer 6, 18 lesen wir, damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen könne oder konnte, eine starke Ermutigung haben. Hier haben wir wieder die Zusagen Gottes in der Schrift und es ist unmöglich, dass Gott lügen kann. Also nehmen wir Trost an der Heiligen Schrift und haben eine starke, das Wort hier ist Ermutigung, es ist dasselbe Wort, Trost oder Ermahnung. Und in demselben Buch, Hebräer 12, Vers 5, und ihr habt das Trostwort vergessen, Trostwort vergessen. Also das Wort, Wort ist nicht in diesem Wort, sondern ihr habt den Trost vergessen. Aber bezogen, denn es heißt hier, ihr habt den Trost vergessen, dass zu euch als zu Söhnen spricht. Es ist ein Trost, der spricht. Natürlich ist es ein Bezug auf das Wort Gottes. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn. Es ist, glaube ich, in nicht Anspielung auf, sondern in Bezug auf die Sprüche, wo es so steht. Und Hebräer 12 zitiert dann diese Stelle. Und in Hebräer 13 wird eine andere Formulierung gebraucht. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, nehmt das Wort der Ermahnung an. Denn ich habe euch mit wenigen Worten geschrieben. Und wir wissen nicht, ob das Paulus war. In letzter Zeit komme ich schon zu der Überzeugung, dass es gut sein kann, dass das Paulus war. Ich kann jetzt verstehen, warum mein Pastor, der bei dem Herrn ist, früher von dem anonymen Brief des Apostels Paulus gesprochen hat. Aber auf jeden Fall, wer auch immer diesen Brief schreibt, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, nehmt das Wort der Ermahnung an. Er spricht von dem, was er jetzt in dem Buch sagt. Und wisst ihr was? Das ist jetzt ein Teil unseres Neuen Testaments. Hebräer 13, 22. Er sagt, nehmt das Wort an. Das Wort der Ermahnung. Also ist es nicht immer nur auf das Alte Testament bezogen, sondern auch auf das, was jetzt im Neuen Testament ist. Die Funktion der Gottheit oder eine Funktion der Gottheit. Und natürlich auch eine Funktion des Wortes, das die Gottheit geschrieben hat. Und wenn man dem Wort treu ist, wenn man in dem Verkündigungsdienst steht, müsste es auch eine Funktion der Verkündigung sein. Wenn wir nicht das Wort Gottes predigen, dann könnte es was anderes sein. Aber wenn Gott ein Gott des Trostes ist und er hat ein Buch des Trostes geschrieben oder schreiben lassen und wir verkündigen dieses Buch von dem Gott, dann müsste die Verkündigung auch eine Ermutigung, eine Ermahnung, ein Trost sein. Und das ist es auch. In 1. Korinther 14, 3 steht, wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Also zum Trost, in diesem Fall das dritte Wort. Erbauung, Ermahnung und Trost. 1. Thessalonicher 2, Vers 3. Denn unsere, es heißt in der Schlachtübersetzung Verkündigung, das ist das Wort Ermahnung. Es ist dieses gleiche Wort. Denn unserer Trost, unsere Ermahnung, unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug. Der Dienst am Wort sollte ein Trost sein, eine Ermahnung, eine Ermutigung. Apostelgeschichte 13, 15. Jetzt haben wir Worte von Menschen, die nicht unbedingt gläubig waren, nicht im neutestamentlichen Sinn. Aber Paulus ist, ich denke, es war noch Barnabas, genau, Apostelgeschichte 13, erste Missionsreise. Sie reisten über Zypern, glaube ich, nach Kleinasien. Auf jeden Fall kamen sie in einer Synagoge an am Sabbattag und es war ersichtlich, Paulus hat vielleicht auch die Kleider eines Rabbiners getragen. Und nach der Vorlesung des Gesetzes, das war übrigens eine Praxis der Synagogen, sie lasen aus der Bibel vor. Nach der Vorlesung des Gesetzes und der Propheten, also ist das auch für uns eine gute Praxis, obwohl nicht alles, was in der Synagoge passiert hat, maßgebend sein muss für die Gemeinde, aber wie wir in 1. Timotheus gesehen haben, hört nicht auf, die Schriften vorzulesen und zu ermahnen. Also nach der Vorlesung des Gesetzes und der Propheten ließen die Obersten der Synagoge ihnen sagen, ihr Männer und Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermahnung an das Volk habt, so redet. Und die Hoffnung und die Erwartung der Hörer und der Leiter der Synagoge war es, Wenn jemand spricht, möchten wir hoffen und davon ausgehen, sprecht nicht, wenn ihr kein Wort der Ermahnung habt, aber wenn ihr eins habt, ein Wort der Ermahnung an das Volk zu reden. Es ist eine Funktion der Gottheit, es ist eine Funktion seines Wortes und es ist eine Funktion des ausgelegten Wortes in der Verkündigung des Wortes Gottes. Dann haben wir noch zwei letzte Bereiche. Es ist eine Funktion des Leibes Christi, der Gemeinde Christi. Und die Gemeinde besteht aus Leitern und Geschwistern, die nicht in der Leitung sind. Und die Gemeinde ist auch aktiv und gibt auch manchmal Spenden. Ich hätte vielleicht eine weitere Kategorie nennen können, aber ich habe es belassen bei die Funktion der Gemeinde, ihre Leitung, ihrer Mitglieder und ihrer Liebesgaben. Und ich habe hier auch wieder ein paar Verse, worauf ich Bezug nehmen möchte. In der Apostelgeschichte 15, 31. Die Gemeinde aus Antiochien schickte ihre Leiter nach Jerusalem. Sie hatten die Frage hinsichtlich der Beschneidung und so weiter. Und sie trafen sich zusammen und hatten ein Konzil. Und dann sind sie zu einem Entschluss gekommen und wollten das auch schriftlich machen und schickten dann diesen Brief an die Gemeinde nach Antiochien. Und diese Worte, dieser Entschluss der Gemeindeleitung mit der Gemeinde unter Führung des Heiligen Geistes war für die Gemeinde in Antiochien ein Trost. Bis dahin hieß es, manche Menschen sind eingekommen und haben euch in Aufruhr, in Bewegung gesetzt. Und jetzt war es wieder gut. Sie wurden ermutigt, getröstet. Und als sie es gelesen hatten, heißt es, freuten sie sich über den Trost. Die Funktion einer gesunden Gemeindeleitung und Gemeinde sollte sein, dass die Menschen sich freuen, die Gläubigen, und dass sie getröstet werden. In der Apostelgeschichte 4, Vers 36, ach, das habe ich schon erwähnt, hieß Barnabas, Sohn des Trostes. Und ihr habt auch, das habe ich mir sagen lassen, die Beziehung zwischen Barnabas und Johannes Markus diskutiert. Und dass Johannes, obwohl er bei der ersten Missionsreise ja nicht gerade treu war und haute ab, ging nach Hause, nach Jerusalem zurück. Und das nächste Mal war Paulus nicht bereit, einen Versager mitzunehmen. Barnabas aber war bereit, es war sein Neffe, aber Barnabas in seiner Art war bereit, ihm eine zweite Chance zu geben. Und später musste Paulus auch sagen, er ist mir nützlich zum Dienst. Aber Barnabas war so ein Mensch, der suchte auch, also als alle Abstand nahmen von Paulus, von Saulus, der Paulus geworden ist, war Barnabas aber bereit, auf ihn zuzugehen, auf Johannes ein weiteres Mal zuzugehen. Er war dafür bekannt. Und nun möchte ich eine weitere Stelle nennen, aber jetzt nicht in Bezug auf Barnabas. In 2. Korinther, ein Brief, wo viele Probleme, Paulus setzt sich mit Problemen auseinander und verteidigt sein Apostelamt, heißt es aber, ich bin sehr freimütig, sagt er in 2. Korinther 7, Vers 4, euch gegenüber und rühme euch viel. Ich bin mit Trost erfüllt. Ich fließe über von Freude bei all unserer Bedrängnis. In Vers 7 sagte er auch, und nicht allein durch seine Ankunft, der spricht von Titus, glaube ich. Ich bin es mir nicht sicher. Nicht allein durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, den er bei euch empfangen hatte. Die Gemeinde in Korinth hatte Paulus Mitarbeiter getröstet. Er hat von der Gemeinde Trost empfangen. Das ist die Funktion einer gesunden Gemeinde. Und er sagt in Vers 13, 2. Korinther 7, 13, deswegen sind wir getröstet worden in eurem Trost. Wir haben uns aber noch viel mehr über die Freude des Titus gefreut. Denn sein Geist ist von euch allen erquickt worden. Erquickt, da will ich auch Bezug nehmen auf Philemon. Philemon hat nur ein Kapitel, aber in Vers 7 heißt es, denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Willen. Er spricht von nicht Onesimus, sondern Philemon. Um deiner lieben Wille, um deiner Liebe Willen, haben wir viel Freude und Trost. Mir ist gerade aufgefallen, das ist jetzt das dritte Mal mindestens, wo Freude und Trost gemeinsam in dem Zusammenhang zusammenstehen. Denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Wer ermahnt, ist einer, der erquickt. Er gibt Leben, er ist ein Lebensspender. Und ich hoffe, du bist sehr erquicklich. Und in 1. Thessalonicher 5, 11 lesen wir darum, ermahnt einander. Aber es ist dasselbe Wort. Und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Ein Befehl dazu, seid ermutigende, ermahnende, tröstende, erquickende, könnte man sagen. Freudemacher. Und das steht auch in Hebräer 3, Vers 13. Aber diese Ermutigung hat hinsichtlich des Glaubens zu tun. In Vers 12 heißt es, habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei. Vers 13, ermahnt einander. Also wenn ihr seht, dass jemand in seinem Glauben schwächelt, dann sei ein ermutigender und ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt. Das ist ein Grund, weshalb wir uns treffen. Hebräer 10, 24, 25. Wir nehmen aufeinander Acht und die Ermutigung dürfte nicht falsch sein. Okay, Gott funktioniert als Tröster, sein Wort auch. Die richtige Art von Predigt wird es auch sein. Und die Gemeinde müsste auch ermutigend sein. Und letztens, und das hat ja auch mit der Gemeinde zu tun, aber ein Gottesdienst, das die Versammlung der Gemeinde, müsste eigentlich diese Funktion haben. Wenn ihr in die Gemeinde kommt und dann nicht getröstet, nicht ermahnt, nicht ermutigt, nicht erquickt, nicht freudig hinweggeht, wenn ihr irgendwie betrübt weggehen würdet, dann müsste ich sagen, hat die Gemeinde, hat der Gottesdienst nicht die Funktion gehabt, die sie hätte haben müssen. Nur es gibt natürlich die göttliche Art von Buße, dass ein Mensch zur Buße betrübt wird. Und wenn du dann zur Tür rausgehst und du bist betrübt über deine Sünde und du hast hier noch nicht den Frieden gefunden, aber du gehst nach Hause, gehst auf die Knie, betest und wirst befreit, dann wunderbar. Dann das nächste Mal wirst du auf jeden Fall freudig auftauchen. Aber der Gottesdienst der Gemeinde, ich bleibe bei nur zwei Stellen hier. Die Funktion der Gottesdienste des Leibes Christi, 1. Timotheus 4, 13. Ich habe schon einmal gelesen, zweimal habe ich darauf Bezug genommen. Aber Paulus sagte, bis ich komme, sei bedacht, worauf? Auf das Vorlesen, und ich überspringe einen, und das Lehren. Wahrscheinlich wären wir darauf gekommen, auf das Vorlesen der Heiligen Schrift, Bibellesen im Gottesdienst, hatten wir auch, haben wir immer. Dem Herrn sei Dank. Unsere Brüder lesen immer aus der Bibel vor. Sei bedacht auf das Vorlesen. In Stendal liest man jedes Mal ein ganzes Kapitel, manchmal mehr sogar. Das kann lang werden, aber ich sage nicht, dass es schlecht ist. Sei bedacht auf das Vorlesen. Nun, wir haben unsere Bibel hoffentlich lesen wir sie auch. Aber sagen wir, die Menschen waren nicht alle, kann man sagen, analphabetisch. Ich weiß, dass es Unalphabeten gibt. Sagen wir, nicht alle können lesen. Dann wäre es wichtig, dass wir ihnen die Möglichkeit geben, das Wort Gottes zu hören. Ja, übrigens hat es im englischen Sprachraum die große Bibel, the Great Bible, gegeben. Die war wegen seiner Größe sehr groß und wurde an der Kanzel gekettet. Und da las man dann aus dieser großen Bibel vor. Und als die Bibel vorgelesen wurde, damals hatte nicht jeder eine Bibel, standen die Leute in großen Mengen da und hörten sich das Wort Gottes an, sodass die Kutschen nicht hindurch konnten, während die Bibel vorgelesen wurde. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen. Nicht nur Vorlesen, sondern auch Lehren, auf das Lehren. Aber dazwischen, ihr Sandwich, Vorlesen, Lehren, Ermahnen. Ermutigen, Ermahnen, Trösten. All diese Funktionen der Gottheit und der Gemeinde und des Wortes Gottes und der Verkündigung, dann dürfte es in den Gottesdienst auch nicht fehlen. Ein Lehrer ist jemand, und wenn man ihn gehört hat, dann sagt man vielleicht, das verstehe ich, oder das kann ich nachvollziehen, oder das sehe ich. Aber wenn jemand ermutigt, dann sagt man, das will ich machen. 2. Timotheus 4, Vers 2. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Es kommt ein Tag, ich glaube, wir haben auch diesen Tag erreicht, wo die Menschen dem Wort Gottes kein Gehör schenken werden. Sie werden kein Herz dafür haben. Und das ist eigentlich für das Wort eine gelegene Zeit. Aber es ist eine Zeit, wo es vielleicht ungelegen ist. Die Menschen haben kein Interesse daran. Und doch heißt es, sei es gelegen oder ungelegen, verkündige das Wort. Tritt dafür ein. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Also Langmut hat mit unserer Einstellung zu tun. Die Menschen bringen uns auf die Palme vielleicht, wenn wir nicht zuhören. Mit aller Langmut, sei mit ihnen geduldig. Überlass Gott den Zorn und das Gericht. Mit aller Langmut und Belehrung. Stück für Stück. Belehren, belehren, belehren. Die Lehre fehlt nicht bei der Ermahnung. Manchmal fehlt vielleicht die Ermahnung bei der Lehre, aber mit aller Langmut und Belehrung. Okay, Geschwister? Das ist die Funktion, eine Funktion der Gottheit, seines Wortes, der Verkündigung der Gemeinde und dann natürlich auch der Gottesdienste der Gemeinde. Und nun möchte ich euch aber bitten, fragen. Seid ihr dafür bekannt, dass ihr Ermutigende seid? Es gibt Menschen, die ein Haar in jeder Suppe finden. Wir sind Kritiker. Kritiker sind manchmal auch nötig. Technische Überwachung. Aber ich hoffe, dass wenn man dann doch das Haar findet, man kann auch helfen, das Haar zu entfernen. Und ich möchte dann auch einfach sagen, ist es nicht erfrischend, wenn Menschen sagen, hey, das schaffst du. Hey, das kannst du. Durch Gottes Hilfe kannst du. Oder machen wir das gemeinsam. Oder ich bete für dich. Ich bin zuversichtlich. Du schaffst es doch. Durch Gottes Hilfe wirst du das können. Und das kann einem Hoffnung geben. Anstatt ihnen den Eindruck zu hinterlassen, du taugst zu nichts, du bist eine Niete, du wirst ja nichts, nie so etwas schaffen. Nun, ich habe hier, jetzt muss ich das finden, Hinten saß ich und diese zwei Verse sind mir in den Sinn gekommen. Sprüche 29,5. Wer seinem Nächsten schmeichelt, der stellt seine Füße in ein Netz. Also, wenn du ermahnst und ermutigst, dann schmeichel aber nicht. Bleib bei der Wahrheit, aber durch Gott sind alle Dinge möglich. Also, durch Gottes Gnade kannst du schon hoffnungsvoll sein. Und Psalm 5, Vers 10 sagt, denn in ihrem Mund ist nichts Zuverlässiges, mit ihren Zungen heucheln, oder das Wort ist eigentlich schmeicheln sie. Bereits. Heucheln, schmeicheln. Also heuchle nicht, schmeichle nicht, aber ermutigt. Eltern, ermutigt eure Kinder. Ich habe euch immer wieder davon erzählt. Ich saß einmal beim Essen bei einer Familie und der Vater machte seinen Sohn fertig. Ach, so und so. Und sein Tonfall war herabreißend, entmutigend. Und der Junge hat es nicht zu viel gebracht. Aber ich denke, wenn der Vater vielleicht gedacht hätte, hey, das ist ja toll. Finde irgendetwas Gutes. Sage doch lieber etwas Positives. Zumindest etwas Positives, bevor du etwas Negatives sagen musst. Das ist vielleicht ein bisschen menschliche Weisheit. Aber okay, bleib der Realität treu. Aber mit Gottes Hilfe ist viel, viel mehr möglich, als wir es uns vorstellen können. Herr, wir danken dir für die Gabe der Ermutigung, der Ermahner, der Tröster. Wir danken dir für den Heiligen Geist. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dich. Wir danken dir für die Gemeinde und für die Gottesdienste, die uns auch ermutigen. O Herr, bitte, lass diese Gemeinde eine große Ermutigung sein für die Geschwister dieser Gemeinde, aber auch darüber hinaus, auch im Leib Christi und in der Welt überhaupt. Wir wollen den Menschen gerne Gott nahe bringen. Und wenn du der Gott des Trostes bist, bedeutet das auch Trost für die Welt. Amen.